Ich lese aus Gottes Wort den Text für die Predigt. Er steht im Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 23. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten deshalb als unrein. Denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. So halten sie noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus: Warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern essen mit ungewaschenen Händen? Jesus gab ihnen zur Antwort: Was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Genauso ist es. Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könnte zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen: Alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Das bedeutet, es ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf eine solche Erklärung hin lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft, und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein.
Ich weiß nicht, wie das bei dir zu Hause so ist. Bei uns ist Händewaschen ab und zu ein großes Thema. Ich habe zwei kleine Söhne, einer ist 4 Monate alt und der andere ist 3 Jahre. Und eigentlich vergeht kaum ein Tag, wo wir nicht mit dem Älteren darüber diskutieren, warum er sich denn die Hände waschen soll. Und ich hätte nie gedacht, dass das so früh schon anfängt. Dann kommen die besten Ausreden und bis hin zu, man hat es anscheinend nicht gehört oder ich muss nur noch kurz spielen. Das ist so der Lieblingssatz, der immer wieder kommt. Und wir müssen immer wieder darum ringen, dass wir das hinbekommen, unsere Waschungen einzuhalten. Vielleicht habt ihr durch diesen Bibeltext, den wir gerade gehört haben, auch gerade gedacht, habe ich nach meinem Toilettengang vorhin meine Hände auch gewaschen. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, so, was bitteschön hat das mit uns eigentlich zu tun? Das klingt ja nach einer netten Geschichte, aber wozu brauche ich das? Und ich hoffe, euch ein bisschen mit hineinzunehmen in dieses Thema und uns allen zu zeigen, wie relevant das auch für uns auch heute noch sein kann. Die Begegnung, die wir gerade gelesen haben, die steht im sogenannten Markus-Evangelium, eines der vier Biografien, die über Jesus geschrieben sind. Und interessant ist dabei, dass durch dieses gesamte Markus-Evangelium immer wieder Geschichten kommen, wo Jesus unreinen Menschen begegnet. Da ist zum Beispiel jemand, der wo eine Lepra-Erkrankung hatte. Und Jesus berührt ihn sogar, jemand, der eigentlich als total unrein galt, weil er diese Krankheit hatte. Und er heilt ihn, er macht ihn wieder gesund. Aber es gab auch andere Leute, die als unrein galten. Zum Beispiel Menschen, die sich moralisch total für die damalige Zeit eigentlich daneben benommen haben. Da war zum Beispiel die Gruppe der Zöllner. Mit diesen Leuten gab man sich nicht ab. Das waren die Unrein. Was macht Jesus? Er isst mit ihm und das stellt das ganze Leben von diesem Zöllner Levi auf den Kopf. Und dann geht Jesus zum Beispiel extra in ein Gebiet, was total unrein war, wo man normalerweise nicht hinging, gesellschaftlich absolutes No-Go. Und dort waren auch noch ganz viele unreine Tiere, Schweine. Und auch eine Person, wo man sagen würde, total ausgegrenzt, unrein. Ja? Also der gehörte nicht dazu. Und Jesus heilt auch diesen Mann. Und immer wieder, wenn die Leute damals, die in diesem Kontext groß geworden sind, in dieser jüdischen Tradition, die haben eigentlich erwartet, jedes Mal, wenn Jesus mit solchen ausgegrenzten, solchen unreinen Personen in Berührung kommt, dass er sich selber ansteckt. Wie so ein fieser Coronavirus. Aber das Erstaunliche ist, jedes Mal, wenn er unreinen Menschen begegnet, wird nicht er unrein, sondern, so erzählen es diese Geschichten, sie werden rein. Das so als der größere Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang begegnet Jesus dann auf einmal Pharisäern und Schriftgelehrten. Und man kann sagen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, das war so die damalige religiöse Elite in Israel. Das waren die Stimmungsmacher und sie kommen extra aus der Hauptstadt heraus, um mit Jesus zu reden über dieses Thema Reinheit. Und man kann vielleicht sagen, das war so die Reinheitspolizei, die sich darum gekümmert haben, dass das auch alles wirklich so in Ordnung geht. Und dann tatsächlich sehen sie die Freunde von Jesus und merken, oh oh, da stimmt was nicht. Da müssen wir mal das Gespräch auf jeden Fall suchen. Und sie fragen dann in Vers 5, könnt ihr das nachlesen, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern essen mit ungewaschenen Händen? Und über diese Frage kommt es hier zu einem Gespräch, wo Jesus anders reagiert als oft, sondern er wird sehr, sehr ungehalten und reagiert sehr schroff auf diese Anfrage. Und wir wollen uns so ein bisschen anschauen, warum. Wer war diese Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten? Da könnte man eigentlich einiges dazu sagen, aber das, was immer wieder heraussticht, ist, sie haben sich immer wieder die Frage gestellt, wie kann meine Beziehung zu Gott in Ordnung sein? Also sie haben das total ernst gemeint mit Gott und haben sich die Frage gestellt, wie stehe ich sauber oder rein vor Gott da? Und deshalb haben sie sich versucht, an die Gebote Gottes, die Gott ihnen gegeben hatte, aus dem Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, so gut es geht, danach zu richten. Ich halte mich an die Regeln und dann ist meine Beziehung zu Gott in Ordnung. Ich gehöre dann zu den Guten. Und das Problem der Leute, wenn man aber ein bisschen weiterschaut, war dann gleichzeitig, wenn sich meine Beziehung darüber definiert, wie gut ich mich sozusagen an diese Gebote halte, ist dann die Frage, wie kann ich ganz sicher gehen, dass ich gut dabei bin? dass ich auch wirklich mich an alle Gebote gehalten habe. Und ich habe ein Zitat zu diesen Pharisäern gelesen, wo gesagt wurde, statt Gottes Willen nachzujagen, bemühte man sich, das von Gott Verbotene zu definieren, zu präzisieren und durch einen Zaun weiterer Verbote zu schützen. Noch ein Gebot dazu und noch eins und noch eins. Und man geht von 16.000 Zusatzgeboten aus, die es da so gab, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Das waren die Vorschriften der Vorfahren. Und ich weiß nicht, 16.000 Gebote, also das ist nicht wenig, das alles auf der Kette zu haben. Aber es zeigt etwas von der Logik von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Man wollte wirklich sicher gehen, rein vor Gott dazustehen. Und gleichzeitig konnte man sich aber, klar, bei so vielen Regeln nie ganz sicher sein, ob das reichte. Bin ich wirklich rein genug vor Gott? Und wahrscheinlich sitzt jetzt der eine oder andere tatsächlich hier und sagte, ja, das ist ja nett, dass Sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Was bitteschön hat das mit uns hier in Potsdam heute zu tun? Und mir geht es an manchen Stellen ähnlich, aber ich glaube, je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich an manchen Stellen wiedergefunden. Und ich habe dazu für euch, um das ein bisschen zu erklären, ein Zitat mitgebracht, was ihr vorne in eurem Programmheft auch drin habt. Könnt ihr gerne nachschlagen. Das ist ein Zitat von Stefan Grünewald. Er ist Psychologe und hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Deutschland auf der Couch. Und darin wertet er 20.000 Interviews aus, die mit Deutschen geführt wurden und analysiert so ein bisschen die Verhaltensmuster und Denkmuster von dem Durchschnittsdeutschen. Vielleicht entdeckt ihr euch wieder. Und folgende Zeilen habe ich daraus, die ich uns gerne vorlesen möchte. Er sagt, wir wollen zu viel von unserem Leben. Wir erpressen uns mit Perfektionsansprüchen und packen zu viel in unser Tagewerk. Am Ende des Tages fühlen wir uns selber ausgepresst und haben trotz aller Aktivitäten nicht das wohlige Gefühl, vom Reichtum des Lebens gekostet zu haben. Wir haben nie das Gefühl, alles richtig zu machen. Einen Anspruch verletzen wir immer, egal ob wir Mann oder Frau sind. Nur selten und dann leider nur für kurze Zeit stellt sich in unserem Leben das Gefühl ein, dass alles in Ordnung ist. Das schlechte Gewissen ist immer latent da. Wir rechnen jederzeit damit, dass uns plötzlich eine Verfehlung einfällt. Wir fürchten, dass uns der Partner, die Kollegen, Freunde oder Kinder im nächsten Moment mit einem unerfüllten Anspruch konfrontieren. Nachts werden wir oft wach von dem sich langsam steigernden Tremolo des schlechten Gewissens. Und wir spielen stundenlang die Anspruchsmühlen und Perfektionsmühlen durch, die den vergangenen und den herannahenden Tag bestimmen. Das schlechte Gewissen ist heute inflationär geworden. Vielleicht findest du dich in dem Zitat wieder, vielleicht sagst du auch ein bisschen schwarz gemalt, was hier so dargestellt wird. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, entdecke ich hier manche Ähnlichkeiten zu dem Bibeltext oder zu dieser Herangehensweise von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Man könnte vielleicht sagen, dass dieses schlechte Gewissen, von dem Stefan Grünewald hier spricht, vielleicht gleichzusetzen ist mit diesem Gefühl der Unreinheit. Wir wollen es richtig machen. Wir versuchen, das Maximum aus unserem Leben herauszuholen. Wir wollen uns reinfühlen. Und vielleicht bringen wir das nicht sofort mit Gott sozusagen in Verbindung, dass wir versuchen, vor Gott gut dazustehen. Aber diese Antreiber, würde ich sagen, entdecke ich in meinem Leben doch immer wieder. Und ich glaube, dass sie in jedem von uns drinstecken, egal ob wir sagen, wir sind religiös, christlich oder vielleicht areligiös, säkular, atheistisch. Diese Sehnsucht, rein zu sein, glaube ich, poppt an manchen Stellen in unserem Leben hoch. Was machen wir? Wir packen zu viel in unseren Tag rein. Wir versuchen, Wege zu finden, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Auf der einen Seite vielleicht erfolgreich im Beruf, im Studium und gleichzeitig hingegeben in der Familie. Wir versuchen, die vielen Beziehungen, mit denen wir irgendwie drinstecken, so gut es geht, zu bedienen. Wir sollen auf unsere Gesundheit achten. gleichzeitig auf einen nachhaltigen Lebensstil. Und die Folge davon ist Erschöpfung. Grünewald spricht in seinem Buch von einer erschöpften Gesellschaft. Gefangen in einer Gesellschaft, wo wir versuchen, es uns und allen recht zu machen. Um anzukämpfen gegen dieses latente Gefühl der Unreinheit. Das ist genau das, was die Pharisäer bis zur Erschöpfung versucht haben. Sie haben auch zu viel reingepackt, um dieses Gefühl loszuwerden. Und eine Frage, die ich mit euch gerne anschauen würde, ist, wie gehen wir dann mit diesem Gefühl der Unreinheit um? Mit diesem schlechten Gewissen, was machen wir damit? Und wir entdecken hier in diesem Text, glaube ich, zwei Wege, wie damit umgegangen wird. Das erste ist ein oberflächlicher Ansatz und das andere ist eine Alternative, die Jesus uns hier anbietet. Und wir wollen mal einsteigen in diese erste Strategie, dieser eher oberflächliche Ansatz. Wir haben also die Pharisäer versucht, mit diesem Gefühl der Unreinheit so gut es geht umzugehen. Sie haben versucht, sich so gut es geht an die Gebote zu halten. Dann sind wir okay. Und wir packen noch ein paar Zusatzgebote drumherum, um wirklich sicher zu gehen, jetzt passt es. Und Jesus sagt, das funktioniert nicht. Und er reagiert sogar sehr allergisch darauf. Wenn ihr schaut in Vers 6, so ist Jesus den wenigsten Menschen begegnet. Er sagt, ihr Heuchler, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Er sagt, das, was ihr hier macht, ist ein viel zu oberflächlicher Ansatz. Ihr seid Heuchler, ihr sauft Wein und das, was ihr predigt, ist Wasser. Ihr tut so, als würdet ihr euch an die Gebote Gottes halten, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Stattdessen erfindet ihr menschengemachte Zusatzregeln, mit denen ihr sogar Gottes Gebote außer Kraft setzt. Und ihr verurteilt noch andere, deswegen seid ihr hierher gekommen, um euch dann noch ein bisschen besser zu fühlen. Und Jesus verwendet dazu ein Beispiel, was wir hier in diesem Text haben. Und zwar einmal geht er auf das Gebot, Vater und Mutter zu ehren ein, was im Alten Testament ganz stark verwurzelt war. Und er geht auf die sogenannte Korban-Regelung ein. Was ist es? Also die Juden versuchten sich also so gut es ging, nach diesen Regeln zu halten. Und wenn man ein besonders guter Jude sein wollte, dann konnte man das dadurch zum Ausdruck bringen, seinen Besitz, den man hatte, für Korban zu erklären. Das bedeutete, man gab dann alles, was man hat, als eine Spende, eine Opfergabe für den Tempel. Und man sicherte sich dadurch sozusagen in besonderer Weise zu, dass Gott sagt, hey, du bist total in Ordnung, besonders rein. Und gleichzeitig durfte man aber diesen Besitz bis zum Ende seines Lebens trotzdem behalten. Und dann haben wir dieses Gebot, wo Gott sagt, das ist die Regelung, die total wichtig ist, dass ihr eure Eltern ehrt, da wo ihr herkommt, dass das wichtig ist. Und es gab damals keine Rentenversicherung. Und deswegen waren die eigenen Kinder die eigentliche Rentenversicherung. Die Kinder waren dafür da, sich darum zu kümmern. Und die Bibel schützt es und sagt, das ist die Verantwortung von euch als Kindern. Und hier kommt dann dieses Heuchlerische ins Spiel. Wenn jetzt ein richtiger Jude sagt, ich erkläre meine Sachen für Korban, konnte er jetzt zu seinen Eltern kommen und sagen, Mama, Papa, es tut mir leid, ich bin ein bisschen zu gut für euch. Ich habe meinen ganzen Besitz für Korban erklärt. Und deswegen kann ich euch leider nicht unterstützen. Seht ihr, was Jesus hier anprangert ist? Ihr trefft so völlig unethische Entscheidungen. Lasst lieber eure Eltern über die Klinge springen und fühlt euch noch gut dabei. Und dann kommt ihr und nehmt diese selbstgemachten Zusatzgebote her und verurteilt noch andere, dass sie sich nicht daran halten. Ihr Heuchler. Jesus prangert hier die religiöse Elite an. Und es sollte uns eigentlich ein bisschen überraschen. Ich habe manchmal in Cottbus Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, Religion, das sind doch eigentlich selbstgemachte Regeln. Das ist doch sowas Ausgedachtes, um Menschen zu manipulieren und gut auf Linie zu bringen. Und das Ding ist, Jesus würde dir zustimmen und sagen, ja, Genau das prangere ich auch an. Eure Religion ist nur menschengemacht. Jesus selbst ist genauso ein Religionskritiker. Und er kritisiert die Oberflächlichkeit und Scheinheiligkeit dieser Leute. Die Menschen trinken Wein und predigen nur Wasser. Und vielleicht hast du auch schon solche Erfahrungen mit Christen gemacht. Und wenn wir auf die Geschichte von Kirche schauen, dann sehen wir an ganz vielen Stellen so viel Oberflächlichkeit. Und Jesus würde das genauso kritisieren. Ihr Heuchler, ihr verurteilt andere, um euch besser zu fühlen. Ihr stellt menschengemachte Regeln auf und seid total oberflächlich und seht eure eigenen Fehler nicht. Das ist eure Strategie, um eure Unreinheit zu kompensieren. Aber das funktioniert nicht, weil das viel zu oberflächlich ist. Und vielleicht bist du jetzt hier und sagst, gut so, endlich mal jemand, der mal den ganzen Religionen so ein bisschen was entgegenhaut. Und gleichzeitig möchte ich dir aber gerne die Frage stellen, bist du religiös? Und ich meine damit nicht spirituell in dem Sinne, dass man irgendwie sich vielleicht auf die Suche nach Gott begibt, sondern man kann auch sehr religiös sein in dem Sinne, wie in dem Text, und muss dabei gar nicht an Gott glauben. Die Frage ist nämlich dahinter, beurteilst du manchmal Menschen nach oberflächlichen Maßstäben, die du dir vielleicht selbst gesetzt hast, und tendierst dabei, deine eigenen Fehler nicht zu sehen? Beurteilst du Menschen nach oberflächlichen Maßstäben, die du dir selbst gesetzt hast, und tendierst dabei, deinen eigenen Fehler zu übersehen? Hast du manchmal diese Tendenz dazu, dann bist du vielleicht religiös. Wisst ihr, ich glaube, wir spüren manchmal diese Unreinheit in uns, diese Unruhe, dieses schlechte Gewissen vielleicht, wie Grünewald es beschreibt. Und was machen wir, um uns zu reinigen, um das zu kompensieren? Wir stellen manchmal auch solche oberflächlichen, menschengemachten Regeln auf und beurteilen andere danach, um uns dann ein Stück weit besser zu fühlen. Und unsere eigenen Fehler übersehen wir. Und ich glaube, das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Das kann zum Beispiel eine christliche Form haben. Ich halte mich besonders an die biblischen Gebote. Und die Pharisäer sind der Gruppe von Christen, die es sehr ernst meinen, an ganz vielen Stellen doch sehr ähnlich. Ich bemühe mich, regelmäßig fleißig in den Gottesdienst zu gehen, viel Bibel zu lesen. Deshalb bin ich rein. Und dieses nagende Gefühl von dieser Unreinheit, das werde ich dadurch los, dass ich moralisch gut lebe, nicht so wie die anderen. Und wir machen vielleicht auch an manchen Stellen solche Zusatzregeln. So und so sollte das als guter Christ aussehen. Und das, was geschieht, ist, wir machen aus einer guten Nachricht dann doch wieder eine Religion des Drucks. Wie kann man das prüfen? Wenn du beim Bibellesen zuallererst Druck empfindest und wenn du beim Hören einer Predigt zuallererst hörst, was soll ich denn jetzt noch wieder machen? Dann ist vielleicht das Problem nicht die Bibel oder der Prediger, sondern das ist ein starkes Indiz dafür, dass du versuchst, dich gerade selbst zu reinigen. Und wir merken, dass es nicht funktioniert. Aber es gibt auch eine säkulare Version oder mehrere säkulare Versionen von dieser Art Religiosität. Ein berühmtes Beispiel, würde ich sagen, ist unsere ganze Diskussion, auch wenn ihr das vielleicht schon satt habt, um die ganze Klimadebatte. Also ich komme aus Cottbus, da gibt es manche Leute, die sind sehr kritisch, was diese ganze Thematik angeht. Ich bin voll dafür, dass wir uns für unseren Planeten einsetzen und ihn bewahren. Absolut. Aber ich finde manchmal spannend, wie darüber geredet wird. Ist euch manchmal so die Sprache aufgefallen? Da ist zum Beispiel von Klimasündern die Rede. Die sind das Problem der Welt. Wir Menschen, wir sind das Unreine der Welt. Und dann auf einmal wird dieses Thema total aktuell. Und ich frage mich manchmal, warum haben wir das Bedürfnis, dieses innere Verlangen danach, zu den Reinen zu gehören und die anderen zählen wir zu den Unreinen. Ja, das sind die CO2-Sünder, was die für einen Fußabdruck haben. Und ich glaube, das ist auch ein Versuch, dass wir uns selbst reinigen. dieses Gefühl loszuwerden, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Und ich auch persönlich merke das an manchen Stellen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Für mich ist, was mich nervt, und wenn man mit kleinen Kindern in der Stadt unterwegs ist, mich nervt es, wenn Müll rumliegt, wo mein kleiner Sohn dann mit seinem Laufrad immer durchfährt. Irgendwo hat jemand, konnte sich nicht beherrschen und musste sein Geschäft oder der Hund war es, wie auch immer, dahin machen. Und irgendwann tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, hat es mich dann nicht mehr losgelassen. Eines Nachts bin ich durch Cottbus gefahren an einer großen Kreuzung. Da war noch der ganze Müll von Silvester da. Und ich habe dann, weil gerade die Mülltonnen rausgestellt waren, ich habe gedacht, das kann ich jetzt nicht mehr so lassen. Ich musste es wegräumen und habe dann die Tonne hingefahren und das reingeschmissen. Und bin dann zurück nach Hause gefahren und hatte so ein innerlich gutes Gefühl, ja. Ich gehöre jetzt schon zu den Guten. Und ich mache auch einmal im Jahr den Frühjahrsputz mit. Seht ihr hier in dem Beispiel ist das Problem nicht, dass man nicht den Müll wegbringen sollte, sondern dieses Gefühl, sich ein bisschen besser zu fühlen. Und ich glaube, das ist die Strategie von selbstgerechten Pharisäern. Ich versuche mich selbst zu reinigen. Andere Menschen nach oberflächlichen Maßstäben zu beurteilen und dabei dahin zu tendieren, meine eigenen Fehler nicht zu sehen. Und vielleicht entdeckst du auch dieses Gefühl manchmal in dir. Und das ist vielleicht auch, wie du damit umgehst. Du hast deine eigenen Strategien dafür, aber wir merken, dass wir nicht sauber werden. Und die Frage ist, okay, was machen wir damit? Und Jesus bietet hier eine Alternative an. Was bietet Jesus hier an? Jesus hat diese Unterhaltung also mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und dann geht er weg und dann trifft er sich nochmal mit seinen Jüngern und dann sagt er nicht, das, was von außen kommt, ist das Problem. Also nicht die Umstände müssen wir verändern oder die anderen Leute, die sind so schlimm, sondern eigentlich ist das Problem in uns drin. Vers 20 heißt es, was aus dem Menschen herauskommt. Das ist es, was ihn unrein macht. Und ich glaube, das, was Jesus hier sagt, ist absolut revolutionär. Er sagt, wir müssen nicht nur die Umstände ändern. Wir müssen nicht versuchen, uns selbst zu reinigen, weil es nicht funktioniert, einfach von außen Veränderungen zu schaffen. Und Jesus sagt, das Problem kommt von innen. Und dann kommen die Jünger und sagen, ja, wir verstehen es nicht. Was meinst du denn jetzt genau damit? Und dann sagt Jesus, es geht nicht um äußeren Kram, weil es nicht das Herz trifft. Unser Problem liegt hier drin, in uns. Wir leben nicht so, wie wir leben sollten. Wir können das Böse nicht von außen besiegen. Und vielleicht ja, sagst du dann, ja, das ist das, was ich von Christen auch erwarte, so ein negatives Bild auf sich selber, so diese Sündenkeule vielleicht auch, dieses schlechte Gewissen. Und ich würde sagen, die Bibel erzählt uns quasi beides. Sie erzählt uns auf der einen Seite, dass wir total gut gemacht sind und dass so viel Potenzial für Gutes und Schönes in uns drinsteckt. Und gleichzeitig bin ich mir aber sicher, wenn wir unser Leben anschauen, dann sehen wir manchmal Abgründe, Gedanken, die uns erschrecken. Was ist wirklich in meinem Herzen? Und ich glaube, dieser Text fordert uns heraus, oder Jesus fordert uns dann heraus, quasi mal eine solche Diagnose zu stellen. Und deswegen stellt Jesus hier so eine Liste auf, die er in Vers 22 dann sagt, wo ganz viele Sachen beschrieben sind, was so aus unserem Herzen rauskommt. Und ihr könnt ja mal diese Liste mal hernehmen. Also ich finde das sehr unangenehm, wenn Jesus dann auf einmal kommen würde und sagt, los, lass uns das mal durchgehen und mal so ein bisschen schauen, wie das vielleicht bei dir so aussieht. Also da ist zum Beispiel die Rede von Unzucht. Wie oft habe ich manchmal Menschen zu Objekten degradiert, die du dir irgendwo reinziehst? Oder Habgier. Wie oft entdecke ich manchmal bei mir dieses Gefühl, irgendwie doch ein bisschen zu kurz zu kommen? oder Missgunst. Wie schwer fällt es uns manchmal, doch anderen was zu gönnen? Und das Interessante ist, gerade bei den Leuten, die wir eigentlich besonders gut leiden können, geht es dir manchmal auch so, dass du sagst, da ist irgendwie ein Freund und dem ist was total Gutes gelungen und dann sagst du, hey, das ist total cool und dann innerlich denkst du, aber dass es wirklich so gut jetzt laufen musste, das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Kennt jemand solche Leute, die sowas manchmal denken? Also ich nicht. Und das Böse, so sagt Jesus, das ist nicht irgendwo da draußen, sondern das steckt in uns. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Und wenn wir uns den Text anschauen, dann ist es eigentlich traurig, weil Jesus sagt dir Folgendes, hey, ihr seid total schlecht, alle miteinander. Und dann geht er von der Bühne. Okay. Keine Lösung, die uns angeboten wird. Und ich glaube, wir entdecken diese Lösung erst, wenn wir dieses große Bild uns anschauen, was Jesus hier eigentlich macht mit seinem ganzen Leben. Weil er nämlich gerade auf dem Weg ist, eine Lösung zu bringen für dieses Problem. Er ist auf dem Weg, an einem Kreuz zu sterben. Was ist die Lösung? Oder anders, wie kann Jesus unser Herz verändern? Und ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht aus dem Musical Les Miserables. Vielleicht kennt es der eine oder andere, hat es schon gesehen. Und darin wird Jean Valjean wegen eines Diebstahls, Brotdiebstahls, für 19 Jahre zu 19 Jahren Haft verurteilt. Und dort im Gefängnis wird er zu einem bitteren, brutalen Sträfling. Niemand kommt gegen ihn an. Und dann aber nach den 19 Jahren kommt er tatsächlich endlich wieder frei, die Entlassung. Und Jean bekommt einen Ausweis, den jeder Strafgefangene mit sich führen muss. Und deswegen will ihn natürlich niemand beherbergen. 4 Tage durchzieht er die Dorfstraßen auf der Suche nach einer Unterkunft. Und dann ist da dieser freundliche Bischof, der Erbarmen mit ihm hat und ihn aufnimmt. Und dort heißt es dann, in dieser Nacht, wo er dort schlief bei diesem Bischof, in dieser Nacht lag Jean Valjean still in seinem komfortablen Bett und wartete, bis der Bischof und seine Schwester sich zurückgezogen hatten. Dann stand er auf, durchsuchte einen Schrank und schlich sich mit dem Familiensilber in der Dunkelheit davon. Am nächsten Morgen klopften 3 Polizisten mit Valjean im Schlepptau an der Tür des Bischofs. Sie hatten den ehemaligen Sträfling auf der Flucht mit dem entwendeten Silber im Gepäck geschnappt und wollten ihn nun für den Rest seines Lebens in Ketten legen. Der Bischof reagierte aber in einer Weise, die keiner, erst recht nicht Jean Valjean, erwartet hätte. »Ach, da sind Sie ja wieder«, rief Valjean zu. »Ich bin erfreut, Sie wiederzusehen. Hatten Sie denn vergessen, dass ich Ihnen auch die Leuchter geschenkt hatte? Sie sind aus Silber, wie alles andere auch, und gut und gerne 200 Francs wert. Wie konnten Sie sie vergessen?« Und dieser Jean Valjean reißt seine Augen auf und er starrt diesen Bischof völlig ungläubig an. Jean Valjean ist kein Dieb, versichert der Bischof dann. Dieses Silber war ein Geschenk für ihn. Ich glaube, die Güte dieses Bischofs ist absolut einmalig und verändert alles. Weil als dieser Jean Valjean mit der Polizei vor diesen Bischof geführt wird, wird er konfrontiert mit seiner ganzen Unreinheit, mit seinem Leben als Betrüger. Und das Unglaubliche ist, der Bischof verwendet es nicht gegen ihn, sondern er nimmt sozusagen, er schluckt diese Schuld selbst, die da geschehen ist, und gleichzeitig überhäuft er ihn noch mit noch mehr Gutem. Und das kann dieser Valjean nicht fassen. Das kriegt er irgendwie nicht in seinen Kopf rein. Unverdient freigesprochen und dazu gleichzeitig noch reich beschenkt. Und Jean Valjean hat 2 Möglichkeiten in dieser Situation darauf zu reagieren. Er kann entweder sein Herz verhärten und sagen, ja, so ist es. Und er kann so weiterleben wie bisher. Oder er kann sein Herz aufmachen Und ich glaube, das, was da geschieht, ist ein Kampf, eine Reinigung, die da stattfindet in ihm. Was hat das mit Jesus und mit seinem Tod zu tun? Ich glaube, diese Geschichte, dieses Beispiel ist die große, es ist wie eine Storyline, die wir auch in der Bibel entdecken. Ich hatte ganz am Anfang kurz erwähnt, dass es ganz viele Geschichten gab oder Begegnungen, wo Jesus unreinen Menschen begegnet. Und die Leute haben sich gefragt, wieso wird Jesus hier eigentlich nicht unrein? Und die anderen werden rein. Und die Antwort ist, Jesus wurde verunreinigt. In der Bibel steht ein Vers, im sogenannten Hebräerbrief gibt es einen Vers, der uns die Bedeutung von Jesus Tod ein bisschen klarer macht. Und dort steht, Jesus musste außerhalb der Stadtmauern sterben. Im Hebräer 13, Vers 12 steht das. Außerhalb der Stadtmauern. Das war der Ort, wo eigentlich die Tierkadaver verbrannt wurden. Das war die Müllhalde der Stadt, der dreckigste Ort, wo man hinkam. Und Jesus starb dort. Warum? Weil er ein unreiner Mensch war. Als Jesus dreckig stirbt, stellt sich die Frage, warum musste eigentlich ein so vollkommener Mensch dreckig sterben, außerhalb der Stadt, als unreiner geltend? Und die Bibel sagt es wegen dir und wegen mir, weil er dreckig war für uns. Gott sieht uns an, wie wir uns anstrengen und gut und moralisch sauber leben zu wollen. Und Gott schaut unser Herz an und sieht, dass wir heillos verdreckt sind, wie bei Jean Valjean. Und auch alle unsere guten Bemühungen reichen nicht aus. Wir sind nicht in Ordnung vor Gott, sondern wir sind dreckig. Und als Jesus stirbt, als ein unreiner Mensch, nimmt er sozusagen all diesen Schmutz, den wir haben. Er saugt ihn auf, er nimmt diesen Dreck, der eigentlich auf uns gelastet hätte. Und er tauscht mit uns. Er macht sich selbst unrein, damit wir rein werden können. Und die Frage, die ich ganz zum Schluss dir stellen möchte, was hilft uns eigentlich in unserem Leben, dieses Gefühl der Unreinheit, oder wie Grünewald es sagt, was hilft uns aus diesem Gefühl des schlechten Gewissens heraus? Und wisst ihr, dieser Bibeltext, der hält uns vor Augen, dass da tatsächlich ein Anspruch von Gott ist, der über unserem Leben steht, dass wir eigentlich anders leben sollten, als wir leben. Aber diesen Anspruch, den hat Jesus erfüllt. Er bietet an, ich habe für dich diesen Anspruch bereits gelebt, der über deinem Leben steht. Ich habe das perfekte Leben gelebt, das du eigentlich hättest leben sollen. Und ich wasche dir den Dreck ab und tausche mit dir, wenn du das willst. Ich schenke dir nicht nur einen Kronleuchter, sondern ich schenke dir mein perfektes Leben. Und ich glaube, immer dann, wenn dieser Anspruch in deinem Leben vielleicht auch hochpoppt und auch in meinem, dann können wir uns sagen, der Anspruch ist bereits erfüllt. Nicht durch mich, aber durch Jesus. Und wir müssen nicht mehr versuchen, uns durch Religiosität selbst aufzupolieren. Wir sind freigesetzt. Und dann können wir vom wirklichen Reichtum des Lebens kosten, den Gott uns schenkt. Ich bete. Danke, lieber Gott, dass du so ein Gott bist, der sich selbst dreckig gemacht hat, der sich selbst die Finger schmutzig gemacht hat für uns, um uns zu reinigen, um uns wieder sauber zu machen, um uns dieses Gefühl unseres schlechten Gewissens, unserer Unheilheit wegzunehmen. Danke, dass du das für uns getan hast und dass du bereit warst, dafür zu sterben. Und deswegen können wir jetzt als Menschen leben, die frei sind. Wirklich frei durch dich. Danke dafür. Amen.